Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Und wenn Sie mal in Gedanken Ihr Gewürzregal durchgehen, was steht da alles drin? Paprika, Curry, Oregano, Petersilie, Pfeffer. Das sind ja so die klassischen Gewürze, die in kaum einem Haushalt fehlen. Aber wie halten Sie es mit Estragon oder mit Koriander oder mit Liebstöckel? Kommen die in Ihren Kochtopf oder ist Ihnen der Geschmack zu intensiv? Mehr Raffinesse in der Küche, mit Gewürzen und Aromen Gerichte verfeinern. Das ist das Thema heute im Marktplatz. Und wir wollten erstmal von zwei Kölner Studentinnen wissen, welche Gewürze sie gerne verwenden. Isabel Brusius und Charlotte de Alves haben uns erzählt, was ihre Lieblingssorten sind und worauf sie beim Kauf achten.
Also wenn ich koche, benutze ich super gerne zum Beispiel Garam Masala. Das ist ein indisches Gewürz, da ich viel indisch koche zum Beispiel. Aber auch ganz klassisch Salz und Pfeffer. Und was bei mir auch immer dabei ist, ist Muskatnuss.
Gerade habe ich so eine Brotaufstrich-Gewürzmischung entdeckt. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist irgendwie mit Salz, irgendwelchen Kräutern, Tomate. Das schmeckt einfach sehr gut auf Butterbrot. Aber eigentlich habe ich auch eher verschiedene Curry- und verschiedene Masala-Mischungen, die ich benutze, die ich dann im Asialaden kaufe oder manchmal irgendwie für meine Familie was geschenkt bekomme.
Da wir ja noch Studierende sind, achten wir schon eigentlich drauf, dass es günstig ist. Aber ja, ich kaufe auch gerne mal im Bioladen irgendwie Gewürze ein und ich habe schon auch das Gefühl, dass das vom Geschmack her einen Unterschied macht.
Ich achte beim Kauf nicht auf besonders viel, außer den Geschmack und den Preis. Manchmal bekomme ich dann vielleicht von meinen Tanten mal zum Geburtstag dann auch so Fairtrade-Gewürzmischung. Und wahrscheinlich sollte man auch beim Kauf darauf achten. Ich habe mich damit aber noch nie auseinandergesetzt und kaufe persönlich eher günstige und leckere Gewürze ein.
Ja, die Meinung von zwei Studierenden. Aber wie halten Sie es mit Gewürzen? Kaufen Sie die im Supermarkt oder gehen Sie vielleicht in Feinkostläden oder auf den Wochenmarkt? Achten Sie auf Bio-Qualität? Und haben Sie schon mal nachgedacht darüber, wie überhaupt die Qualitätskontrollen bei Gewürzen ablaufen? Das alles sind Fragen, um die es heute im Marktplatz geht. Und wie immer können Sie sich an der Sendung beteiligen.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Jetzt möchte ich Ihnen aber erstmal die Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das ist einmal Anne Kratz. Sie ist Köchin und zwar nicht irgendeine. Sie ist Teamkapitänin der deutschen Köchin-Nationalmannschaft und Sous-Chefin in einem Gourmet-Restaurant in Köln. Und sie ist auch hier live bei mir im Kölner Studio. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Dabei ist auch Jasmin Soldierer. Sie ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Fachverband der Gewürzindustrie in Bonn und auch hier bei mir im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und ich begrüße auch ganz herzlich Dagmar von Kramm. Sie ist Foodjournalistin und Ernährungsexpertin und zugeschaltet aus Freiburg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und Sie können sich gerne auch an der Sendung beteiligen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Kratz, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen. Bevor wir jetzt zum Thema jetzt Gewürze kommen, wollte ich noch mal auf eine Sache eingehen, auf dieses Thema Köche-Nationalmannschaft. Es war nämlich auch gerade so, dass Sie auf der Weltmeisterschaft waren, also nicht auf der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, sondern auch der Weltmeisterschaft der Köche in Luxemburg, die hat auch gerade stattgefunden. Da waren Sie mit einem Team dabei. Vielleicht können Sie erst mal sagen, wie haben Sie sich geschlagen? Besser als die Fußballer?
Ja, also wir waren jetzt letzte Woche oder die letzten zwei Wochen beim Culinary World Cup in Luxemburg, haben da letztendlich einen tollen 7. Platz gemacht mit der Nationalmannschaft. Unsere Jugend hatte sogar einen 6. Platz. Ich glaube, wir können damit jetzt so nach einer Woche ruhig ganz zufrieden sein. Vielleicht wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Am ersten Wettkampftag waren wir sogar mal kurz Vize-Weltmeister. Und ja, da kommt es halt darauf an, auf Zeit zu kochen. Man ist mit 6 Leuten in der Box, hat 6 Stunden Zeit und hat einmal ein 3-Gänge-Menü für 110 Personen und einmal ein 7-Gänge-Menü für 12 Personen.
Okay, das ist ja schon eine ganze Menge, 110 Personen. Worauf kommt es denn da an? Kommt es da eher auf die Zutaten an? Kommt es auf den Geschmack an? Man hat ja nicht so viel Zeit. Kommt es auf die Gewürze auch an, was unser Thema ja heute ist? Also, oder ist es das Gesamtpaket am Ende?
Also natürlich ist es ein bisschen von allem, sprich das Gesamtpaket. Man muss halt sagen, in diesen 6 Stunden hat man nicht ganz so viel Zeit, wie vielleicht das ein oder andere Gewürz normalerweise braucht. Ich bin in der Ausbildung und in den darauffolgenden Betrieben damit groß geworden, dass eine wirklich gute Soße ein, zwei Tage kochen muss, die dann immer wieder auf dem Herd steht, damit wirklich die ihr ganzes Aroma entfalten kann. Und das ist natürlich dann im Wettbewerb in den 6 Stunden unglaublich schwierig.
Okay, die köchelt dann wirklich Tag und Nacht. Also bei kleiner Flamme, so kann man sich das vorstellen. Also, oder muss man die nachts mal ausstellen? Das ist wirklich gedacht, 2 Tage am Stück.
Tatsächlich, je nachdem, lassen wir die dann wirklich bei kleiner Flamme 1 bis 2 Tage am Stück durchlaufen.
Und wie, Sie haben gesagt, sie entwickelt dann erst ihr Aroma. Wie denn genau? Also ist es wirklich so, dass Gewürze die Zeit brauchen? Oder ist das dann eher, dass man sagt, diese Soße, dass sich das alles so schön ineinander komponiert, das braucht Zeit? Was braucht genau diese Zeit?
Also natürlich gibt es viele Dinge, die Zeit brauchen. Das ist einerseits natürlich dann das Gemüse, die Zutaten, die jeweilige Fleischkomponente, sei es die Knochen oder Parüren, die man dafür wendet, dass es wirklich Zeit hat, auszulaugen und das schön langsam passiert, dass der ganze Geschmack da rausgesogen wird. Und ja, das kriegt man am besten hin, wenn man natürlich qualitativ hochwertige und leckere Zutaten hat, aber auch dem Ganzen halt die Zeit gibt.
Dazu passt auch eine Hörermail, die wir bekommen haben. Da steht, die Gewürze sind nur so gut wie der Koch, die Kadenz und die Zeit. Hektisches, schnelles Essen ist kontraproduktiv. Und auch eine langsame Nahrungsaufnahme entfaltet die Magie der Gewürze. Also, das ist das, was Sie auch sagen. Wenn man jetzt auf Gewürze mal schaut, also Sie verwenden ja wahrscheinlich die ganze Palette, denke ich mal. Also von den klassischen Gewürzen, die ich eben schon genannt habe. Pfeffer ist ja so das, Curry. Oder gibt es auch so Sachen, wo Sie sagen, stehen zwar in jeder Küche, aber möchte ich gar nicht unbedingt verwenden? Oder wie nutzen Sie Gewürze?
Also ich selbst bin da eigentlich sehr, sehr offen, immer offen für Neues. Man hat natürlich auch so einen persönlichen Geschmack, wo man sagt, okay, das ist gar nicht so mein Fall. Ich selber arbeite im Sahila-Restaurant und wir haben eine wirklich sehr aromenreiche und auch gewürzstarke Küche. Da wird natürlich viel verwendet und auch sehr viel auf Gewürze gegeben.
Können Sie da mal ein Beispiel sagen? Sie haben ja eben schon gesagt, Sie waren bei der Köche-Weltmeisterschaft. Jetzt haben Sie das Restaurant genannt, in dem Sie sind. Also können Sie mal so ein Beispiel sagen, was jetzt wirklich auch so was Besonderes ist, was man bei Ihnen bekommen kann im Restaurant? Zum Beispiel, welche Gewürze Sie da verwenden?
Ja, tatsächlich. Die Chefin Julia Komp hat jetzt auch vor kurzem ihre eigene Gewürzreihe rausgebracht. Das ist zum Beispiel dann auch ein Rasel Hanout ist dabei. Das bedeutet so viel so wie hausgemacht und kann unter anderem bis zu 30 verschiedene Gewürze enthalten. Und da ist natürlich hausgemacht, breit gefächert. Und ich glaube, das spricht unglaublich für sie und für unsere Küche, dass es da auch sehr aromenstark ist. Natürlich auch qualitativ hochwertige Zutaten, die aber auch extrem gestützt werden durch halt zu viele Aromen.
Das heißt, wenn Sie einkaufen, wo kaufen Sie die Sachen? Gehen Sie auch in den Supermarkt, ans Regal, suchen sich da was aus? Ist es dann eher der Feinkostladen? Wo kaufen Sie Ihre Gewürze?
Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Einerseits gehe ich gern in so Feinkostläden, auch viele regionale Anbieter. Es gibt deutschlandweit auch ein paar Firmen, die jetzt auch auf regionale Gewürze setzen. Das ist zum Beispiel deutscher Safran oder auch seit neuestem gibt es Vanille aus den Niederlanden. Finde ich sehr, sehr schön, sehr, sehr empfehlenswert. Natürlich muss man da auch manchmal Abstriche im Geschmack machen, weil etwas, was vielleicht in etwas kühleren Temperaturen wächst und gedeiht, hat nicht immer den gleichen Geschmack, die gleiche Intensität wie etwas, was in wärmeren Bereichen kommt. Und ich glaube, finde es aber lohnenswert, sich da auf so heimische Produkte zu fokussieren. Selber bei frischen Kräutern, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause mit einem kleinen Garten. Da versuche ich natürlich auch, viel wie möglich selbst anzubauen. Oder auf den Blühstreifen hole ich mir dann mit ins Restaurant Korn, Blumen, Dillblüten, was das Feld oder der Garten hergibt. Und ja, da finde ich, sollte man immer offen für Neues sein. Und ich gehe auch natürlich mal in den Supermarkt, wenn es mal schnell gehen muss. Und greife da ins nächste Regal, weil ich das gerade brauche. Ich glaube, wenn man sich darüber bewusst ist, dass man das situations- oder zeitbedingt gerade so handhabt, dann ist das, glaube ich, auch ab und an legitim.
Frau von Kramm, ich würde Sie gerne mal ins Boot holen. Sie sind Food-Journalistin und Ernährungsexpertin. Wir haben gerade schon gehört, ja, so die Beschaffung von Gewürzen, das ist ja schon eine eigene Philosophie. Wie halten Sie das? Sie sind ja jetzt nicht im Bereich der Spitzenköche, Köchin unterwegs, denke ich mal. Wie halten Sie es mit Gewürzen? Wo kaufen Sie Ihre Gewürze ein?
Ja, also erstmal vielleicht zusätzlich, ich bin tatsächlich auch Ernährungswissenschaftlerin, also habe das mal studiert. Mhm. Und ich kaufe sie eigentlich je nach Gewürzen. Also wenn ich Gewürze aus dem Mittelmeer und nordafrikanischen Raum nehme, dann gehe ich wirklich oft zum Türken um die Ecke, weil die oft die wirklich tolle Gewürze haben und die sind frisch.
Welche zum Beispiel nehmen Sie da?
Zum Beispiel Ras El Hanout, da fahre ich sogar manchmal nach Frankreich, wenn ich da bin. Da habe ich früher auch immer Senf gekauft, solange es den noch gab. Jetzt ist das in Frankreich knapp geworden. Ich bin ja in Freiburg ganz nah an der Grenze. Und Ras El Hanout ist eben so eine ganz typische nordafrikanische Gewürzmischung. Aber jetzt auch, wenn es an Kreuzkümmel geht oder wenn es an Kräuter geht, wie, obwohl Kräuter habe ich eigentlich im eigenen Garten. Also das brauche ich eigentlich nicht zuzukaufen. Und da der Winter bei uns nicht so hart ist, halten die auch meistens durch. Ich habe auch gerade für meinen YouTube-Beitrag noch frische Kapuzinerblüten gepflückt. Da war ich echt begeistert. Das wird wahrscheinlich nächste Woche zu Ende sein. Aber bei Gewürzen würde ich dann auch noch sagen, ja, zum Beispiel auch Muskatnuss, auch Currymischung, auch Kreuzkümmel, das würde ich alles in diesem Laden kaufen. Der ist da sehr gut sortiert tatsächlich. Und asiatische Sachen, so wie Sichuan-Pfeffer oder 5-Gewürzepulver, das würde ich tatsächlich beim China-Laden kaufen.
Okay, das heißt, Sie würden schon auf die wirklich spezialisierten Läden setzen, höre ich raus. Weil wir haben ja auch wirklich eine große Palette im Supermarkt an Gewürzen, alles Mögliche, eine ganz große Palette. Da würden Sie eher sagen, für mich, wenn ich so ein bisschen besonders kochen möchte, eher nicht. Oder sagen Sie, ach doch, da nehme ich auch mal das eine und andere mit.
Ach, natürlich Supermarkt, aber auch Bioladen, muss ich sagen, die haben wirklich super Gewürzauswahl. Das ist beides gut. Ich mache das von der Gelegenheit abhängig. Also ich radel jetzt nicht durch halb Freiburg, um irgendwie Kreuzkümmel zu kriegen. Also da gehe ich schon um die Ecke. In der Viere gibt es ganz tolle Läden und decke mich da ein. Also das ist kein Problem. Und manchmal auch in den Ländern selbst. Ich war gerade in Pakistan, da habe ich natürlich Gewürze mitgenommen.
Aber gibt es denn was, worauf Sie achten? Also ich weiß es nicht. Irgendwelche Bio-Siegel, achten Sie darauf schon, dass es Bio-Qualität ist? Weil letztlich ist ja schon ein bisschen schwierig herauszufinden, was ist eigentlich jetzt in dem Gewürz drin, außer diesem Gewürz, was man haben möchte.
Ja, also wir wissen ja auch von den Rückstandsberichten, dass Gewürze belastet sind, tatsächlich. Auch mit Pestiziden, gerade wenn sie aus dem Ausland kommen. Auf der anderen Seite ist das oft nur 0,3% der Höchstmenge wird ausgeschöpft. Dadurch, dass Gewürze in kleinen Mengen benutzt werden, halte ich es nicht für relevant. Für nicht so relevant. Und dann kommt noch dazu, wenn sie gegart werden, muss man vielleicht auch unterscheiden, welche Gewürze reibe ich nur noch drüber und welche koche ich mit. Die, die ich drüber reibe, die sollten natürlich besonders einwandfrei sein. Das kann der Pfeffer aus der Pfeffermühle sein. Aber wenn ich es im Curry, das würde ich immer mitschmoren, da wäre ich ein bisschen großzügiger. Also ich bin da jetzt nicht päpstlich. Ein besseres Gewissen habe ich, wenn ich Bio kaufe, weil das einfach den Herstellern nützt oder Fair Trade. Das kam bei der Studentin ja auch schon raus. Also ich versuche darauf zu achten, aber ich bin da nicht päpstlich.
Und wenn Sie sich jetzt mal die Verpackung angucken, also da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also man kann es ja einmal in den Döschen kaufen, die es im Supermarkt gibt. Wenn Sie sagen Feinkostladen, kann ich mir auch vorstellen, dass es das in Tüten gibt. Gibt es da auch was, worauf Sie achten bei der Auswahl der Gewürze?
Also ich habe meine eigenen Schraubgläser, die auch so ein Lichtschutzglas haben. Da fülle ich immer ein, deswegen kaufe ich Tüten. Und natürlich finde ich es ganz nett, obwohl das natürlich nicht so ein guter Lichtschutzfaktor ist, wenn ich da noch ein bisschen reingucken kann. Also wenn ich sehe, wie das aussehen kann. Ich meine, dran riechen kann ich ja nur, wenn es offen verkauft wird. Und das ist in unseren Breiten eher selten. Und deswegen würde ich sagen, ja, Tüte und vielleicht mit einem kleinen Sichtfenster.
Okay, also dass man auf jeden Fall sehen kann, was drin ist. Ist nämlich in den meisten nicht so. Ich habe jetzt mal hier ein paar von zu Hause mitgebracht.
Ja, weil es schützt.
Ehrlich gesagt auch schon abgelaufen. Ne? Hier so ein Bodenkraut von 2016.
Das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Nein, da müssen Sie einfach nur doppelt so viel nehmen. Also jeder hat Panik, Mindesthaltbarkeitsdatum. Und ich bin immer ganz entsetzt, weil Gewürze haben ja ganz viele antibakterielle Inhaltsstoffe. Also Gewürze dienen eigentlich sogar oft dazu, die Haltbarkeit von Speisen zu verlängern. Also da muss man jetzt keine Sorge haben, dass man nun tot umfällt. Aber klar verlieren die Aroma. Und dann muss man einfach sagen, okay, bevor ich das wegwerfe, nehme ich halt die doppelte Menge.
Okay, alles klar. Gut zu wissen. Nehme ich im Moment sowieso nicht mehr Bohnenkraut, weil meine Kinder das nicht mögen. Wahrscheinlich ist es deswegen abgelaufen.
Ach, da kann man sich aber reinwechseln.
Genau. Frau Soldira, ich würde gern auch Sie in die Runde holen. Sie sind dafür den Fachverband der Gewürzindustrie in Bonn. Das ist eben der Verband der Gewürzehersteller. Da sind rund 100 Unternehmen organisiert, darunter Gewürzehersteller oder Veredler. Ich frage Sie auch erstmal als erstes, wo kaufen Sie Ihre Gewürze?
Ja, ich tatsächlich auch im Supermarkt. Mhm. Ich lasse mich auch mal im Feinkostladen inspirieren. Der Wochenmarkt ist da für mich jetzt eher nicht so der Markt, wo ich das klassische Gewürz kaufe. Ja, tatsächlich liegt es aber vielleicht auch daran, dass im Feinkostladen es mir manchmal auch ein bisschen zu teuer ist, vielleicht das Gewürz zu kaufen. Das heißt nicht unbedingt, dass im Feinkostladen, weil es teurer ist, die Qualität besser ist. Also die Qualität, glaube ich, ist überall gleich und da kann ich auch im Supermarkt ein gutes, hochwertiges Produkt kaufen.
Okay, also da brechen Sie eine Lanze für den Supermarkt. Ist es denn so, dass man schon sagen kann, es gibt auch so Trends, also Sie gucken ja auch auf den Markt, kann man schon sagen, da gibt es eine Entwicklung. Wir haben jetzt eben ja schon so bestimmte Gewürzmischungen gehört, die hier Verwendung finden in dieser Runde. Also kann man schon sagen, heute steht in den Küchen wirklich was ganz anderes als vor 20 Jahren? Taucht jedes Jahr vielleicht auch was Neues auf? Gibt es auch den Versuch, da immer irgendwelche neuen Gewürzmischungen zu etablieren? Wie sehen Sie das?
Ja, also grundsätzlich würde ich generell sagen, dass der Trend der Gewürzmischungen in den letzten Jahren erstmal enorm gestiegen ist. Aber trotzdem die Monogewürze genauso noch einen Platz im Regal haben. Es kommt vielleicht auch immer ein bisschen drauf an. So eine Pandemie, in der man viel zu Hause ist, in der man viel kocht, in der es manchmal schnell gehen muss, weil alle im Homeoffice und vor dem Rechner für die Schule sitzen, ist vielleicht eine Gewürzmischung ein ganz guter Alltagshelfer, wenn es schnell praktisch sein soll. Aber natürlich derjenige, der sich vielleicht mit Genuss der Essenszubereitung widmet, der mischt sich das vielleicht gerne selber zusammen und guckt da ganz nach seinem Geschmack. Ansonsten, ganz neue Gewürze wird es so nicht geben. Natürlich verändert sich der Geschmack. Es gibt vielleicht Gewürze, die waren früher nicht so populär. Also was weiß ich, eine Tonkabohne oder eine Kaffeelimette oder ein Boxhornklee sind heute sehr trendig und sehr im Gebrauch. Aber vielleicht so in den 70ern ja noch nicht. Aber es gab es alles vorher schon. Also von daher gibt es jetzt nicht unbedingt das neue Gewürz, aber natürlich neue Gewürzmischungen, die sich neu entwickeln.
Aber so das Interesse an Gewürzen, kann man doch so sagen, auch wenn man sich die Marktdaten ansieht, ist doch schon enorm gestiegen. Also was importiert wird, ist doch schon deutlich höher, als es jetzt vor 10 oder 20 Jahren war. Können Sie da mal einen kurzen Einblick geben?
Ja, also natürlich, da steigen die Zahlen auf jeden Fall. Heute haben wir eben noch drüber gesprochen, 147.000 Tonnen Gewürzen, die importiert werden. Und das war früher nicht so. Ne? Also früher gab es vielleicht die 5 Gewürze, die man in den 70er Jahren im Schrank stehen hatte und mit denen man den klassischen Sonntagsbraten zubereitet hat. Heute sind wir inspiriert von vielen Reisen, von tollen Ländern und tollen Geschmäckern und bringen da auch Gewürze mit und somit auch einen neuen Geschmack in unseren Alltag. Ne?
Wir haben eben schon kurz gesprochen über dieses Thema Qualitätskontrolle oder Qualität vom Lebensmittel. Welche Wege gibt es da? Vielleicht können Sie das nochmal kurz beschreiben. Also woher weiß ich, ob das Gewürz, was ich kaufe, was ich auch in mein Essen mache, wirklich eine gute Qualität hat?
Also ich würde grundsätzlich sagen, alles, was bei uns im Supermarkt in einem großen Regal steht, es hat erstmal eine super Qualität. Man könnte vielleicht sogar etwas vermessen sagen, je größer das Unternehmen, desto mehr Qualitätskontrollen gibt da, weil man sich das natürlich auch als Unternehmen nicht leisten kann vielleicht, ne? Dass da Dinge drin sind, die man nicht möchte.
Und was heißt dann Qualitätskontrolle genau?
Man startet letztlich schon im Anbau, im Ursprungsland. Ne? Also schon da finden Qualitätskontrollen statt. Man lässt sich tatsächlich auch schon Produkte und Proben schicken, um zu gucken, stimmt die Farbe, stimmt das Aroma, wie sieht die Pflanze aus. Und tatsächlich auf dem Weg aus dem Ursprungsland, von dem Bauern, der vielleicht erntet, über die Reise im Container, zwischendurch werden auch Stichproben gemacht, bis es dann letztlich hier vor Ort ankommt und wir dann die Veredelung oder die Reinigung vornehmen der Produkte, finden immer wieder kleine Qualitätskontrollen statt, um zu gucken, dass das Produkt auch immer gleichbleibend gut bleibt und so auch dann zum Verbraucher gelangt.
Das heißt, es findet im Labor statt, also da werden Proben genommen, die werden untersucht, auch, genau, ich weiß es auch nicht, Schimmelrückstände,
genau, Pestizide. Genau, Schimmelrückstücke mit Lichttischen, mit kleinen Screenings, um zu gucken, sind da irgendwelche Pestizide drin in einem höheren Maß, als es eigentlich erlaubt ist, dann darf man es nicht benutzen. Ne? Also natürlich muss alles geprüft werden. Da gibt es natürlich in Deutschland große Richtlinien aus dem Lebensmittelbuch, sodass wir da hochwertige Produkte heute anbieten können.
Und dieses Thema, Sie haben gesagt, da hat man ja viele internationale Partner auf ganz verschiedenen Kontinenten. Gibt es da auch wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit, sage ich mal? Also wie werden die ausgesucht, dass ich mich auch darauf verlassen kann, dass zum Beispiel auch die Arbeitsbedingungen gut sind vor Ort? Gibt es da auch bestimmte Standards, Maßstäbe, die Sie
haben? Ja, natürlich. Ne? Also ganz oft ist es so, dass die Unternehmen schon seit vielen Jahren selber daran orientiert sind, zu gucken, arbeiten wir hier nachhaltig im Unternehmen? Stimmt das von meinem Ursprungsland, vom kleinen Bauern bis hier zu mir, zum großen Unternehmen, wo ich das letztlich abfülle. Heute als machen wir das als Gewürzindustrie auch gemeinschaftlich, dass wir gucken, wir wollen daran arbeiten, dass da wirklich die Lieferketten stimmen und wir in einem guten Rahmen arbeiten und hier das Produkt landet, wo der Verbraucher auch guten Gewissens sagen kann, das hat eine gute Qualität, es ist gut hergestellt worden und es ist fair gehandelt worden. Das versuchen wir schon so zu garantieren, auch als Industrie.
Okay. Mehr Raffinesse in der Küche mit Gewürzen und Aromen Gerichte verfeinern, das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und meine Gäste sind die Spitzenköchin Anne Kratz, Jasmin Saldira vom Fachverband der Gewürzindustrie und die Journalistin und Ernährungswissenschaftlerin Dagmar von Kramm. Und vielleicht ist Ihnen das auch schon mal so gegangen. Sie haben Ihr Gewürzregal neu sortiert, haben einen Blick auf das Haltbarkeitsdatum geworfen und stellen fest, oh, das ist schon ein paar Jahre abgelaufen, was ich jetzt hier in der Hand halte. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, kann man es dann weiter nutzen? Diese Studentin aus Köln, sie hatte keine Bedenken, als es um das alte Zimttöpfchen ging.
Ich habe vor 2 Wochen unseren alten Zimt aufgebraucht und als Mindesthaltbarkeitsdatum stand da drauf 1994. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie selten Zimt bei uns benutzt wird. Und ja, wenn das jemand benutzt, bin ich das.
Ja, aber es ist wirklich unbedenklich, ein Gewürz zu verwenden, auch wenn es schon mehrere Jahre oder fast schon Jahrzehnte, kann man ja sagen, abgelaufen ist. Und was gibt es beim Kauf und bei der Lagerung zu beachten? Annette Eversberg hat nachgefragt.
Gewürze dürfen in keiner Küche fehlen. Zu den Klassikern gehören Pfeffer, Paprika scharf oder edelsüß, Muskat, Zimt und Vanille. Damit sie aber ihr Aroma so entfalten, wie man es erwartet, sollte man beim Kauf zunächst auf die Packung achten. Pfeffer, Kümmel oder Paprika gibt es in Tütchen, Gläsern oder Dosen. Sind sie gemahlen, unterliegen sie besonderen Anforderungen. Manuela Mahn, Ernährungswissenschaftlerin und Leiterin der Gewürzakademie in Bamberg.
Je dichter die Verpackung ist, umso weniger ätherisches Öl kann entweichen. Dann ist es auch wichtig, dass die Verpackung also nicht so Glassichtfolie ist, sondern eben geschützt, auch vor Lichteinfall. Es ist also auch aromageschützt schon im Verkauf.
Im Supermarktregal findet man auch immer wieder Gewürze, die radioaktiv bestrahlt worden sind. Vanessa Holste von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Man bestrahlt Gewürze, um die Haltbarkeit zu verlängern. Außerdem kann die vorzeitige Reifung, Sprossung oder auch Keimung durch diese Bestrahlung verhindert werden.
Das, so die Verbraucherschützerin, sei erlaubt.
Gewürze, die bestrahlt wurden, die müssen auch gekennzeichnet werden.
Aber man kann Gewürze und ihr Aroma auch dadurch erhalten, dass man sie zu Hause richtig lagert. Manuela Mahn rät, Gewürze nach dem Kauf am besten umzufüllen.
Ich bewahre die tatsächlich in sauberen Marmeladengläsern auf, denn der Vorteil ist der Twist-Off-Verschluss. Also da kann ich immer wieder schön luftdicht abschließen. Das ist ganz wichtig bei Gewürzen. Und dann kann man natürlich da auch ein schönes Etikett noch drauf machen.
Auch wenn die Gläser mit Gewürzen noch so schön sind, sie eignen sich nicht als Dekoration auf einem kleinen Regal in der Küche. Denn sie müssen auch vor Lichteinfall geschützt werden. Paprika verliert unter Licht seine rote Farbe, Pfeffer seine besondere Schärfe.
Küchenschrank oder Küchenschublade und dann natürlich in der Küche auch ganz, ganz wichtig, weg vom Herd, weg vom Geschirrspüler, weg vom Backofen.
Und Gewürze sollte man auch nicht in der Nähe vom Spülbecken lagern. Denn Gewürze, die getrocknet sind, können leicht wieder Feuchtigkeit ziehen.
Man trocknet ja extra, um die Schimmelbildung zu vermeiden, sehr gut. Und wenn man dann hinterher wieder Feuchtigkeit zuführt, kann es eben genau umgekehrt sein.
Wer gerne Kräuter selber zieht, sollte darauf achten, welche er trocknen sollte und welche nicht.
Rosmarin, Thymian, Majoran, Oregano, die lassen sich wunderbar trocknen. Und da sollten die spätestens bis Mitte August geschnitten werden. Dann kopfüber aufgehängt an einem Platz, wo es schattig ist, aber der Wind immer so ein bisschen durchstreift. Und dann lässt man die in aller Ruhe da im Freien auch trocknen.
Petersilie, Schnittlauch oder Basilikum würden ihr Aroma aber verlieren. Hier rät die Gewürzexpertin, sie lieber einzufrieren. Die Langlebigkeit gekaufter Gewürze hängt nicht unbedingt vom Mindesthaltbarkeitsdatum ab. Ganze Früchte wie Pfeffer, Piment oder Wacholderbeeren sind gut 3 bis 4 Jahre haltbar. Ob die gemahlenen Gewürze noch so sind, wie man sie haben will, sollte man gelegentlich testen. Manuela Mahn von der Gewürzakademie in Bamberg.
Gemahlene Produkte müssen sich vorstellen, die Aromazellen sind aufgespalten. Es verflüchtigt sich ständig das ätherische Öl, was eigentlich eben die Qualität der meisten Gewürze ausmacht. Da lohnt es sich so nach einem Jahr mal so ein bisschen Inventur, sage ich immer, im Gewürzschrank zu machen und zu gucken, wo habe ich denn noch eine schöne Aromatik.
Annette Eversberg war das mit Tipps zum Kauf und zur Lagerung von Gewürzen. Und es hat sich auch schon ein Hörer bei uns gemeldet, der hat eine Frage zu Gewürzen. Herr Luther ist das. Guten Morgen.
Ja, guten Tag. Also ich kaufe meine Gewürze gerne in Asiamärkten. Ich bin in Berlin, da gibt es ja jede Menge solche Geschäfte und auch in türkischen oder arabischen Fachgeschäften. Die sind preiswert und gut und ich kaufe die auch gerne im Stück und Mörser, die dann, wenn ich sie brauche, also ich halte nicht so viel von diesen Fertigmischungen, ich mische einfach selbst.
Also ja. Sie mischen die Gewürzmischung oder Sie kaufen dann eine Muskatnuss und Mörser?
Die einzelnen Gewürze und mische mir dann einfach zusammen im Mörser, zermörser die. Mhm. Und ja, das ist doch jedes Mal ein kleines bisschen anders, was ja eigentlich auch ganz schön ist.
Ach so, das jedes Mal machen Sie das wieder frisch. Also Sie machen das nicht auf Vorrat, weil ich jetzt gerade mir gedacht habe, dann haben Sie ja jedes Mal den gleichen Geschmack. Aber okay, Sie machen das jedes Mal wieder frisch, alles klar. Okay.
Und dann wollte ich noch sagen, wenn man jetzt so 100 Grammweise die Sachen kauft, man kann auch einfach die Hälfte einfach an Freunde oder Familie weitergeben, Arbeitskollegen. Die können einem auch wieder was geben, also dass es gar nicht so alt wird. Wissen Sie, man kann... oft ist es so, dass die Sachen eben, man braucht nur ganz selten mal Sternanis zum Beispiel. Ja. Dann kann man auch einfach das aufteilen. Mhm, also okay. Man braucht nichts wegwerfen. Mhm. Ja, das ist, solange es frisch ist, gleich am Anfang noch aufteilen.
Frau von Kramm, würden Sie sagen, das ist eine gute Strategie, dass man wirklich auch ein bisschen mehr die Kontrolle über die eigenen Gewürze behält? Weil wir haben ja eben schon gesehen, es gibt Gewürze, die kaufen wir. Vielleicht brauchen wir mal eine Nelke für ein Gericht. Dann hat man das ganze Töpfchen irgendwie im Regal stehen.
Super, also ja. Super Idee, ich bin begeistert. Teilen ist hier sowieso ein großer Trend. Und was ich grundsätzlich finde, Mischungen sind schön und gut, aber manchmal muss man sich ja erstmal in Gewürze reinessen und überhaupt wissen, wie schmeckt das ursprüngliche Gewürz. Ich habe mal so ein Aha-Erlebnis gehabt, eine Kollegin, die Food-Journalistin ist und wie ich auch Kochbücher schreibt, die hatte bei einer Tagung so Pröbchen verteilt und ich hatte, da war der Zettel weg und dann stand nun dieses Pröbchen da drin und ich habe gemerkt, ich habe das überhaupt nicht mehr benutzt, weil ich dachte, wofür ist das eigentlich? Und es war auch nicht so einfach zu identifizieren, das ist ja manchmal nicht so einfach und deswegen denke ich lieber erstmal die ursprünglichen, deswegen sehr sympathisch, das zu mischen. Und wenn man gerne mit Gewürzen arbeitet, sollte man einen Mörser haben. Aber ich finde auch, ich habe so eine ganz tolle Gewürzmühle, mit der ich zum Beispiel auch Sternanis, also Marzis kriege ich, Sternanis kriege ich damit wirklich auch klein, wenn ich es gemahlen haben will. Und die kann ich immer für verschiedene Gewürze benutzen. Unten schraube ich so ein kleines Probegläschen drunter. Und dann kann ich das schon für ein paar Portionen mischen, aber frisch mischen. Und nachher habe ich natürlich so Lieblingsmischungen. Und dieser Gewürztrend hat ja nochmal so einen richtigen Aufschwung gekriegt durch Otto Lengi und seine Bücher. Ich glaube, da sind die Deutschen dann völlig in den Gewürzrausch verfallen, was ich ja sehr schön finde. Und zum Beispiel dieses Gewürz Za'atar, das kannte eigentlich niemand von uns. Das ist eine Mischung. Das finde ich schon in Ordnung, sich schon mal mit sowas zu befreuen. Aber hinterher nur noch Mischung zu haben und nicht mehr das pure, ursprüngliche, das finde ich eigentlich schade. So wird man nicht so richtig kompetent.
Herr Luther, wie machen Sie das denn? Das würde ich jetzt echt gerne auch nochmal nachfragen. Also Sie mischen vor dem Kochen und dann ist ja auch immer ein bisschen die Gefahr, wenn man jetzt von einem zu viel drin hat, dass man dann doch das Gericht ruiniert. Wie verhindern Sie das denn?
Ja, ich glaube, das ist einfach mit der Zeit Erfahrung. Also man muss da beim Kochen muss man sowieso einfach mal ein bisschen Mut haben. Kann ich nicht sagen. Also dann ist es eben mal ein bisschen intensiver.
So viel passiert da nicht.
Ja. Ja. Also man braucht nicht so ängstlich sein. Ja,
ja, okay. Genau. Ich kann mich schon an Gerichte erinnern. Das war so, als man noch nicht so erfahren war zu Studentenzeiten, wo man dann auf einmal dachte, das hat doch nicht so ganz gut funktioniert. Aber das stimmt, das ist dann
also zu viel Salz ist schlimmer.
Zu viel Salz ist schlimmer als zu viel Nelke oder zu viel Muskat.
Auf jeden Fall.
Alles klar. Danke, Herr Luther, für diesen Einblick in Ihre Küche. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Und Herr Schwarz hat uns auch angerufen. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen an die Runde.
Ja, was ist Ihre Frage oder Ihre Erfahrung mit Gewürzen?
Ja, Ich glaube, ein Teil meiner Anregungen oder Anmerkungen, die sind ja schon beantwortet worden, aber mag es dann trotzdem mal nochmal. Ich bin der Meinung, dass zum Beispiel man im privaten Haushalt viel zu viel Gewürze in seinem Gewürzschrank hat, von denen man höchstens 10-30% nutzt. Der Rest frisst da sein Leben und wurde vielleicht einmal benutzt, weil man es gekauft hat zu einem bestimmten Gericht, aber dann nie mehr wieder, weil es auch viel zu speziell ist. Und verhält sich so ein bisschen wie mit vielen Dingen in unseren privaten Haushalten, wie auch mit Küchengeräten, von denen es wahrscheinlich auch viel zu viele gibt. Und ein einfaches Messer ausreichen würde, 10 Küchengeräte zu ersetzen. Ja, das ist die eine Anmerkung.
Also
das
da heißt, würden Sie also einmal appellieren, dass man doch mehr, vielleicht mal beim Nachbarn klingelt und mal fragt, hast du zufällig, ich weiß es nicht, was man da jetzt gerade braucht, hast du eine Nelke oder hast du Bohnenkraut, dass man da vielleicht wirklich mal offensiver teilt oder was wäre dann Ihr Appell?
Ja, entweder das, weil insbesondere dann, wenn man ein Gewürz vielleicht gerade nur einmal für ein ganz bestimmtes Gericht braucht, dann muss man es nicht unbedingt einkaufen. Ansonsten, wie gesagt, dieses Gericht macht man dann nie mehr in seinem Leben oder vielleicht alle 3 Jahre mal wieder. Und dann hat man halt das Gewürz da in seinem Schrank stehen und wird eigentlich nie genutzt. Also ich weiß das aus vielen Erfahrungen auch von meinen Freunden, die also ganz, ganz viele Gewürze im Schrank haben, aber das sieht man dann schon, wenn die dritte Reihe der Gewürzgläschen, die wird sowieso nie genutzt.
Okay, die steht ganz hinten, rutscht, die braucht man nicht. Ich würde gerne mal unsere Runde fragen, Frau Kratz, wie machen Sie das denn? Ich meine, Sie arbeiten in einem Gourmet-Restaurant, Sie haben natürlich auch selbst zu Hause eine eigene Küche, in der Sie kochen. Gibt es dann manchmal auch so Gewürze, die Sie wirklich vielleicht nur einmalig verwenden, weil Sie denken, das probiere ich jetzt mal aus, dann hat es vielleicht doch nicht so gut funktioniert und dann steht es da? Also wie halten Sie das so mit Gewürzen, die jetzt nicht so oft benutzt werden?
Also tatsächlich daheim gibt es natürlich das ein oder andere Gewürz, das auch wie bei jedem anderen rumsteht. Das, weiß nicht, rührt vielleicht daher, dass man das Geschenk bekommen hat oder als nettes Präsent oder man war auf irgendeiner Sitzung und dann gab es das dazu als Mitbringsel und man benutzt es eigentlich nicht. Ich finde die Anmerkung von Herrn Schwarz eigentlich sehr, sehr gut, dass es gibt viele Gewürze. Ich finde es schön, dass sich viele Leute damit auch beschäftigen. Manchmal habe ich aber den Eindruck, es lenkt so ein bisschen davon ab, dass es manchmal einfach reicht, ein schönes Produkt zu kaufen. Man hat wirklich eine schöne Tomate, kann daran riechen, an der Rispe, dann die schmeckt wunderbar. Dann reicht wirklich einfach nur ja ein bisschen Salz, vielleicht ein nettes Olivenöl, ein bisschen Basilikum. Ein schöner Burrata und dann passt das schon. Und ich glaube wirklich einmal diesen Fokus auf ein tollen Produkt, was man dann mit einem schönen Gewürz ergänzen kann, aber nicht diese ganze Palette. Es gibt wirklich meiner Meinung nach dann auch ein paar Gewürze, die dann Quatsch sind oder überflüssig. Weiß ich, ein Tomate-Mozzarella-Gewürz habe ich letztens irgendwo gesehen. Nudelwasser-Gewürz.
Das genau. Nudelwassergewürz.
Ja, okay. Also,
das oder Grillfleischgewürz.
Grillfleischgewürz. Okay, also das heißt, das ist von Ihnen, Frau Kratz, erstmal so auch ein bisschen der Appell, mal bei den Basics zu bleiben, also mal bei den Grundgewürzen und zu gucken. Und Herr Schwarz, Sie sind da auch ganz bei Frau Kratz, dass man wirklich einfach auch sich überlegt, brauche ich ein Gewürz wirklich und verschenke ich es vielleicht auch wirklich. Wir sind jetzt ja auch in der Weihnachtszeit, vielleicht mal so eine schöne Gewürzmischung ist vielleicht ja auch bei vielen dann angesagt, die unter den Weihnachtsbaum zu legen. Sie würden dann auch sagen, eher bei den Grundgewürzen bleiben.
Darf ich noch was anderes? Gerne. Ich wollte nämlich noch eine andere Sache mal, und zwar zu dem hier jetzt auch proklamierten Trend der Gewürzmischung. Mhm. Da bin ich genau das Gegenteil davon, weil ich bin der Meinung, diese Gewürzmischungen, die beschränken die eigene Kreativität beim Kochen ein. Klar gibt es Gewürze, die Standards, also zum Beispiel Curry, da wissen wir ja alle, das besteht aus mindestens 7 Einzelgewürzen. Das will keiner von uns selbst mischen. Aber die eben schon genannt wurden, so Grillfleischgewürze oder Nudel, was weiß ich, Soßengewürz, keine Ahnung, ich kenne mich da gar nicht aus, weil ich die nämlich grundsätzlich gar nicht kaufe. Da bin ich wirklich auch für die Basics, also die wir alle oder die meisten kennen. Und da kann man meines Erachtens viel mehr Geschmacksnoten herausarbeiten, zumal ich auch der Meinung bin, mehr als 4 oder 5 Gewürze in einer Gewürzmischung, das
ist schon zu viel.
Ist schon zu viel. Ja. Okay. Also das kann man gar nicht mehr aus vom geschmacklich trennen und genau. Ja, das
vielen
war's.
Vielen lieben Dank für Ihre Impulse, die Sie gebracht haben. Danke, dass Sie uns angerufen haben.
Bitte.
Frau Soldira, wenn wir nochmal so auf den Markt schauen, auch was Herr Schwarz gerade gesagt hat, ist das aber schon auch mein Eindruck, dass so das sich entwickelt, also dass auch viele kleine Unternehmen vielleicht versuchen, so in diesen Markt zu kommen, wenn sie sagen, wir haben hier eine besondere Gewürzmischung. Ich weiß nicht, wie verhält sich das? Also ist das eher, dass man doch auf die traditionellen Gewürze, dass das immer noch so am meisten verkauft wird? Oder entwickelt sich dieser Markt der kleinen, besonderen Sachen immer weiter? Wie beobachten Sie das?
Also ich glaube, der kleine Markt, der boomt schon auch. Aber tatsächlich, wenn ich mir jetzt vielleicht eher aus dem industriellen Hintergrund angucke, sind die ganz normalen, klassischen Gewürze, Pfeffer, Paprika, Zimt, Curry, eigentlich die, die am meisten absetzen und auch am meisten nachgefragt sind. Also natürlich wird sich jetzt nicht jeder seine Gewürzmischung machen, ne? Das liegt ja auch ein bisschen immer daran, ob man da eine Lust drauf hat oder ob man da auch Zeit für hat. Und tatsächlich würde ich sagen, also die Einzelgewürze haben tatsächlich noch den größten Raum und die Gewürzmischungen sind so ein Trend und man muss vielleicht auch gucken, was vielleicht ebbt der mal ab oder entwickelt der sich woanders hin, keine Ahnung. Aber natürlich vielleicht jemand, der sich nicht so mit Kochen beschäftigt, ist vielleicht auch ganz dankbar für eine Gewürzmischung. Ne? Also ich finde, die hat auch ihre Berechtigung. Jemand, der sich nicht so rantraut oder dann eben vielleicht Hilfe braucht, wie kann ich denn jetzt meine Bolognese machen, dass die bei Mama oder wie bei Oma schmeckt. Und der ist froh, dass er da eine Basis hat und kann dann vielleicht sich daran ein bisschen entwickeln, das schärfer zu machen oder geschmacklicher zu machen. Aber ich finde, das hat erstmal Platz, alles auf dem Markt.
Ja, Frau von Kramm, wie sehen Sie das?
Ja, also ich glaube tatsächlich, es wird zunehmen, weil im Grunde ist eine Gewürzmischung ein Convenience-Produkt. Und die nehmen zu, auch wenn wir das also manchmal beklagen.
Ja. Was einfach schnell geht, was ich aufreißen kann.
Genau, was Zeit spart. Und auf der anderen Seite, also ich finde es besser, Gewürze pur kennenzulernen, aber ich würde es jetzt auch nicht so päpstlich sehen und ein bisschen Spaß dabei haben. Und dann kauft man halt schnell eine Gewürzmischung und wenn sie einem nicht gefällt, dann wird sie halt in der WG weitergegeben oder verschenkt. Genau. Ja. Aber tatsächlich, glaube ich, wird es zunehmen. Und trotzdem muss man ja sagen, es wird ja nicht alles schlechter. Also genauso mit den Kräutern. Als ich Kind war, gab es Petersilie, Schnittlauch, Dill, Punkt. Und dann gab es eben ein paar Gewürze. Aber das, was es jetzt gibt, also das ist ja ein Riesengewinn. Da ist ja die Geschmackswelt und auch die Warenwelt so viel bunter geworden. Das ist eine tolle Entwicklung.
Das stimmt. Und man kann einfach auch ein bisschen ausprobieren. Ne? Und
da muss man auch sagen, dass natürlich die vegane Küche diesem Trend einen enormen Schub gegeben hat, weil erstmal wäre es ja, also gerade vegan könnte ohne Gewürze ziemlich langweilig sein. Und dann kommt dazu, dass vegan natürlich durch Hülsenfrüchte und auch Vollkorngetreide und viele Nüsse sehr faserreich, was toll ist, aber was natürlich auch unser Verdauungsapparat ganz schön herausfordert. Und da haben natürlich Gewürze auch eine unglaublich verdauungsfördernde Wirkung. Die verhindern, dass ich Blähung kriege, die machen es bekömmlicher und sie machen es spannender. Und deswegen glaube ich, dieser Trend wird weiter zunehmen.
Kümmel zum Beispiel wäre da zu nehmen,
ja,
oder?
Ja, Kümmel, ganz klar. Alle eigentlich. Also es gibt kaum ein Gewürz, was Fenchel, ganz klassisch, aber auch sogar Pfeffer. Also das sind Wirkungen, die verdauungsanregende Wirkung. Das ist ja der Grund, warum sie, glaube ich, traditionell immer benutzt wurden. Ingwer, auch ganz klar. Also es gibt kaum ein Gewürz, was nicht auch eine verdauungsanregende Wirkung hat. Rosmarin, Thymian, das sind alle ätherische Öle, die tatsächlich auf unserem Verdauungstrakt eine Wirkung haben.
Ich würde gerne Frau Pinau noch in die Runde holen. Guten Morgen, Sie haben auch uns angerufen unter der 00800 4464 4464. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich bin Hausfrau, Koch gerne, aber nicht besonders exotisch. Aber ich habe jetzt, wo ich mich doch so ein bisschen rantaste, auch an fremde Rezepte, einen Laden entdeckt in München, der ganz nah am Marienplatz einfach alle Gewürze irgendwie einem verkaufen kann und vor allen Dingen dazu beraten kann. Und ich war total super glücklich, dass ich da wirklich Sachen bekam, die einfach selten waren und in Supermärkten eben leider nicht im Regal zu finden
waren.
Was
denn zum Beispiel? Was haben Sie denn da gefunden?
Zum Beispiel, dass es verschiedene Safransorten gibt, hatte ich vorher keine Ahnung. Und dass die auch tatsächlich verschieden schmecken und verschieden riechen. Und ich habe gerade Safran so ein bisschen entdeckt als Gewürz, wo ich früher immer dachte, das gibt nur gelbe Farbe. Stimmt aber nicht, sondern es gibt wirklich auch einen Geschmack und unheimlich toll damit zu kochen.
Ja, okay.
Und neulich habe ich Beeren gesucht, Berberitzen, glaube ich, hieß die. Und absolut nirgendwo bekommen. Bin wirklich durch die Feinkostabteilungen der Kaufhäuser gelaufen. In dem Laden, Gewürze der Welt heißt es, glaube ich, war überhaupt kein Problem, die sofort zu bekommen. Und die haben wirklich dieses orientalische Essen unglaublich lecker gemacht. Also da wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass es eben auch, oder dann gibt es in München auch so einen ganz altmodischen Gewürz-Sepp oder sowas heißt es, ich weiß nicht genau, am Rindermarkt, für die möchte ich auch gerne eine Lanze brechen, weil die auch ganz viel Wissen haben, was so Richtung auch letztlicher Gesundheit, Apotheke geht und einem ganz viel helfen können, wenn man mal was Schwierigeres sucht, was einfach ganz selten ist.
Okay.
Aber eine Frage von mir ist ja, in Bezug auf die Qualität zwischen frischen Kräutern, Tiefkühlkräutern und Gefriergetrockneten. Diese Gefriergetrockneten, das ist mir immer mal wieder von einer Freundin, die Köchin ist, ans Herz gelegt worden. Ist da wirklich was dran? Macht das Sinn, die zu kaufen oder ist da eigentlich kein großer Unterschied?
Jetzt Tiefkühl meinen Sie? Also ob es Sinn macht, Tiefkühl?
Nein, gefriergetrocknet.
Gefriergetrocknet, ja, gefriert, ah, okay. Frau von Kramm.
Also, gefriergetrocknet ist sicher besser als nur getrocknet und es hängt vom Gewürz ab. Also diese Grünkräuter, das kam ja eben auch schon mal zur Sprache, die vertragen Trockene nicht so gut. Das ist eben, das hat Frau Mahn, glaube ich, gesagt in dem Interview. Also dazu gehören eben Kerbel, Petersilie, Schnittlauch. Also da nützt es überhaupt nichts. Die würde ich entweder einfrieren oder ich würde sie mit Salz einschichten oder ein Pesto daraus machen und im Kühlschrank aufbewahren. Dann bleibt das Aroma einigermaßen erhalten. Und zum Beispiel diese Mittelmeerkräuter, also Oregano, aber vor allen Dingen Rosmarin, Thymian, Salbei, die kann man schon trocknen.
Die kann man selbst trocknen?
Ja, dann. Die kann man auch selbst trocknen. Wobei, die kann man auch draußen im Garten pflücken. Also mein Rosmarin blüht im Moment wie verrückt. Ich bin ganz gerührt. Ich weiß gar nicht, was ihn dazu treibt. Und der Salbei, der wird auch den ganzen Winter überstehen. Also da gehe ich raus und pflück mir da ein paar Blätter. Ansonsten finde ich, Tiefkühl ist tatsächlich für Kräuter, also gerade zarte Kräuter, die beste Möglichkeit, Qualität einigermaßen zu erhalten. Aber eben auch mit Öl und Salz pürieren, finde ich auch ganz gut. Das bringt das Aroma manchmal noch stärker raus.
Und darf ich nochmal eben fragen, dieser Unterschied gefriergetrocknet und getrocknet, das ist einfach ein Unterschied von der Dauer? Also das eine geht schneller, das andere dauert? Oder was ist da der Unterschied?
Ja, das geht schneller.
Okay. Frau Pinnau, haben wir Ihre Fragen beantwortet oder haben Sie noch welche?
Nein, das ist gut so.
Okay, ganz vielen lieben Dank, dass Sie angerufen haben.
Ja, ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Frau Kratz, ich würde sehr gerne nochmal auf dieses Thema Safran eingehen, was die Hörerin gerade gesagt hat. Also das ist, ehrlicherweise habe ich auch immer gedacht, das macht vor allem ein Gericht schön gelb. Also den Geschmack habe ich selbst gar nicht auch so rausgeschmeckt, wenn ich es mal verwendet habe. Aber ist es wirklich so, dass Sie sagen, okay, es gibt so verschiedene Sorten, die man dann auch nimmt, wenn man jetzt eine besondere Note in einem Rezept zum Beispiel haben will? Also achten Sie darauf auch?
Also es gibt tatsächlich bei vielen Lebensmitteln verschiedenen Sorten. Ich muss jetzt zugegebenerweise bei Safran, da könnte ich Ihnen jetzt nicht sagen, wie die alle heißen. Ich kann Ihnen ein Beispiel beispielsweise bei Erdbeeren oder bei Pfeffer sagen. Es gibt ja auch unterschiedliche Sorten mit unterschiedlichen Eigenschaften. So Erdbeeren ist jetzt kein Gewürz, aber so als Beispiel. Es gibt Sorten, die sind darauf ausgedacht, bei unglaublicher Hitze noch ein trotzdem schönes Aroma, eine gute Fleischigkeit zu entwickeln. Im Gegensatz dazu auch welche, wenn der Sommer jetzt nicht ganz so heiß ist, gibt es bei niedrigen Temperaturen Sorten, die dadurch trotzdem eine schöne Süße haben, was die anderen dann nicht machen. Und das gibt es zum Beispiel auch, ja, unter anderem bei Safran, bei Pfeffer. Es gibt, für die meisten gibt es schwarzen und weißen Pfeffer. Es gibt Sichuan-Pfeffer, der schöne ätherische Öle hat, eine leichte Frische, dieses Betäubende. Es gibt Bhutan-Pfeffer, der auch was Zitroniges hat, Assam-Pfeffer. Und wenn man sich wirklich da komplett einzeln mit beschäftigt, merkt man sich auch oder merkt man auch diese Nuancen. Das wird tatsächlich, viele trinken Wein und da wird das ja wirklich zelebriert. Wo kommt der her? Wie ist der Boden? War das mineralisch, lehmig? Welches Wetter oder wie war das Wetter in dem Jahrgang von der Lese? Da wird unglaublich drauf geachtet, aber bei normalen Lebensmitteln oder Gewürzen kommt das schnell in Vergessenheit. Und das
schlägt sich aber auch im Preis nieder wahrscheinlich, ne? Also da gibt es dann ja auch von bis wahrscheinlich, was ich ausgeben kann, oder?
Ja, natürlich. Und ich glaube, da muss dann jeder für sich herausfinden, weiß ich nicht, ich bin da natürlich total hinterher, dafür gebe ich gerne Geld aus, kann es aber auch vollkommen verstehen, wenn jemand sagt, also das ist mir dann schon ein bisschen teuer, weil ich nicht dieses Erlebnis habe oder weiß ich nicht, da nicht drin aufgehe. Und ja, ich glaube, da kann man niemanden Vorwurf machen, der dann sagt, okay, ich spüre jetzt nicht die Frische vom Sichuan-Pfeffer.
Ich nehme den traditionellen.
Ja, aus der Dose, ich glaube, das ist
Genau.
Vollkommen okay.
Vollkommen in Ordnung. Sagt die Spitzenköchin. Mehr Raffinesse in der Küche mit Gewürzen und Aromen Gerichte verfeinern. Das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und ich diskutiere heute mit der Spitzenköchin Anne Kratz, mit Jasmin Soldira vom Fachverband der Gewürzindustrie und mit der Ernährungswissenschaftlerin Dagmar von Kramm. Und wir erweitern die Runde um meinen Kollegen Thomas Meinhardt. Der hat Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht. Und wenn Sie denken, die Sendung möchte ich gerne nochmal nachhören, dann geht das natürlich auf der Homepage vom Deutschlandfunk. Aber es gibt auch diese Möglichkeit.
Der Marktplatz zum Nachhören. Im Internet unter deutschlandfunk.de/marktplatz.
Mit unserer DLF-Audiothek auf Smartphone und Tablet.
Oder bestellen Sie einen kostenpflichtigen Mitschnitt dieser Sendung für 10 Euro unter der Telefonnummer
0221 345 1831 oder per E-Mail.
Hörerservice@deutschlandradio.de.
Herr Meinhardt, ich sehe schon, Sie haben ganz viele Papiere vor sich liegen, ganz viele ausgedruckte Mails. Was sind denn Fragen von Hörerinnen und Hörern?
Ja, ich fange mal an mit einem Gewürz, das sicherlich jeder schon mal benutzt hat. Paprikapulver gibt es ja in scharf, in süß, in ganz verschiedenen Varianten. Es gibt eine Mail, ein Hörer weist darauf hin, man kann auch Paprikamark kaufen. Das ist dann etwas schärfer, aber nicht ganz so scharf wie Chili. Also es ist ja für alle, die ein bisschen scharf finden, aber Chili zu scharf finden. Paprikamark. Gibt es das überall in Tuben oder wie muss man sich das vorstellen?
Frau Kratz, benutzen Sie das mal, Paprikamark?
Tatsächlich kenne ich das, benutze ich das auch gelegentlich. Natürlich klassisch wird in der Küche immer auf Tomatenmark gesetzt für eine Soße, für ein Ragout zum Tomatisieren. Ich glaube, sollte das Gericht mehr in die Paprika-Richtung gehen, vielleicht auch ein bisschen mehr Schärfe haben, dann ist das vollkommen legitim, stehe ich total hinter, finde ich gut.
Und mir hat mal jemand gesagt, man soll das auch mitbraten, zum Beispiel wenn man die Zwiebeln drin hat, dass man dann schon Tomatenmark, Paprikamark mit reinmacht und dann schon direkt, damit sich das Aroma entfaltet. Stimmt das?
Ja, tatsächlich lässt man das dann so leicht mit anrösten. Der Chef hatte mal gesagt, das soll so ganz leicht unten am Boden kleben. Dadurch karamellisiert das ein bisschen, der Geschmack, die Aromen lösen sich und dann wird es erst aufwendig abgelöscht mit mehreren Touren, dass sich so ein schöner Glanz darum bildet.
Ja. Okay. Paprikamark, gibt es das in der Tube oder im Glas?
Ich glaube, das gibt es sowohl als auch.
Okay. Dann eine Frage zu Bittermandeln. Ich bekomme keine Bittermandeln zu kaufen. Kann man da stattdessen auch Bittermandelaroma nehmen in kleinen Fläschchen? Und wie viel muss man da Aroma nimmt man da für 100 Gramm Mandeln, Bittermandeln? Vielleicht erstmal, warum gibt es keine Bittermandeln zu kaufen?
Ja, Frau von Kramm vielleicht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Also Bittermandeln, ja, Aromen sind natürlich mal eine Anfechtung, weil das nimmt zu. Und es gibt ja nur noch natürliche Aromen, die aber biotechnologisch produziert werden, also auf Sägespänen oder von Pilzen produziert werden. Also das ist völlig verwischt. Früher gab es ja natürliche Aromen, künstliche Aromen, naturidentische Aromen, gibt es alles nicht mehr. Diese natürlich, wenn man aber da steht zum Beispiel natürliches Erdbeeraroma, muss es aus Erdbeeren kommen. Wenn es nur natürlich dran steht oder Aroma, dann ist es halt so produziert. Und ich finde, es verdirbt so ein bisschen unseren Geschmack. Beim Bittermandeln sind ja ein bisschen giftig und deswegen glaube ich, sind die wahrscheinlich nicht so beliebt. Ich finde ganz gut, es gibt ja Aprikosenkerne. Und ich finde, dass die so ein bisschen diesen Geschmack haben, wie Bittermandeln geben. Und ich würde dann 50% Mandeln und 50% Aprikosenkerne nehmen. Und das würde dann so eine Mischung geben, die auch so ein bisschen diesen Bittermandelton rausbringt.
Frau Kratz nickt, ja?
Oder ja, tatsächlich Aprikosenkerne oder auch Zwetschgenkerne hatte ich auch gerade im Sinn. Die haben auch so dieses leichte Bittermandelaroma. Sollten dann auch wirklich nur in geringen Mengen verzehrt werden, aber man kann das schön dann mit entweder mit einem Schnaps ansetzen, daraus wie so einen hausgemachten Amaretto machen, um halt an dieses Aroma zu kommen. Also das geht
das
wirklich.
Trinkt man dann oder das nutzt man zum Kochen?
Kann man sowohl als auch verfeinern.
Okay. Und von dem Bittermandelöl, wie viel nimmt man da? 2 Milliliter Fläschchen?
Ganz wenig, Tropfen. Oh.
Tröpfchen.
Okay.
Frau Lackmann hat uns angerufen. Guten Morgen.
Ja, Lackmann hier, guten Morgen.
Guten Morgen. Was haben Sie für eine Frage?
Nein, eine Frage nicht. Nur einfach, dass das in der Sendung nicht fehlt. Es geht um Allergien, denn gerade bei Kräutern ist es ja sehr häufig. Mhm. Und zwar habe ich eine Zimtallergie, was aber kein Mensch versteht. Aber es ist nun mal so, dass mir die Luft wegbleibt, schon wenn Bäckereien zum Beispiel diesen Duft zerströmen.
Also Duft, das ist, wenn Sie es nur riechen, ist das schon? Also Sie müssen es nur riechen, genau. Und dann bekommen Sie Luftnot? Okay.
Ja, ja. Und das sind so Sachen, wo überhaupt nicht mehr drauf geachtet wird heutzutage. Aber ich habe schon als Kind zum Beispiel Bohnenkraut. Früher sagte man dann, dass, also ich bin 84 Jahre alt, als Kind, also vor 70 Jahren, da sagte man dann, man isst es 3 Tage, ne? Wenn man etwas nicht verträgt, sozusagen. Man musste immer wieder aufstoßen. Oh, ich denke, mir ist so eine gewisse Allergie sicherlich schon gewesen. Mhm.
Das war so die Radikalmethode, die damals wahrscheinlich noch in Ihrer Kindheit. Das heißt, da
würden Sie, damals sagte man, man muss den Teller leer essen, ne? Ob man verträgt oder nicht.
Ob man Luftnot bekommt oder nicht. Das heißt, da würden Sie sich auch Warnhinweise wünschen oder wie, was für einen Umgang würden Sie sich wünschen?
Es ist so, essen gehen ist schwierig, weil es gibt so viel fremde Gewürze und ich denke mir, die Menschheitsgeschichte, ich Europäer bin hier schon seit ewigen Zeiten, weil das wird in Zukunft zwar etwas anders sein, aber auf Jahrmillionen gesehen ist das so, in einer bestimmten Region wächst etwas und da ist der Körper dran gewöhnt, wie das mit der Laktose und Asiaten ist zum Beispiel.
Ja.
Ne? Und deshalb, das sind so Sachen, wo gar nicht drauf geachtet wird. Und da geht es den Leuten nicht gut und wissen gar nicht, warum.
Ja, also wer jetzt wie allergisch reagiert, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich festmachen kann, wer wo wohnt, aber Frau von Kramm, dieses Thema ist natürlich wichtig.
Er wohnt in dem Sinne nicht, wo er ursprünglich mal herkommt.
Ja, genau. Also,
mit der Laktose haben Sie schon recht, das stimmt.
Frau von Kramm.
Ja. Und warum soll das denn da nicht auch sein?
Also ich denke schon, dass es hilfreich wäre, eben weniger Mischungen zu benutzen, sondern drauf zu schreiben, welche Gewürze. Ja, dann wird jeder selbst feststellen, was er verträgt und was er nicht verträgt und kann da ein bisschen aufpassen. Bei Mischungen ist das immer schwierig.
Ja, aber im Hotel und sowas, ne? Kann man gar nicht gescheit mehr essen.
Ja,
ne?
Klar. Aber wichtig auf jeden Fall.
Verschiedene Gewürze.
Danke, dass Sie darauf hingewiesen haben.
Mir schmeckt vieles in Hotels, in guten Restaurants sowieso nicht, weil da sind so viel komplizierte Gewürze, dass mir das gar nicht schmeckt.
Okay.
Ne? Da bin ich halt zu sehr dran gewöhnt auch. Und ich versuche etwas, aber auch was jetzt Mode ist, diese süßen Salate, überall wo sie essen, Salat kann man ja gar nicht mehr essen. Ich mag das nur mit einer anständigen Vinaigrette, aber nicht mit dem vielen Honig und Zucker, alle möglichen Sorten.
Naja, in Norddeutschland würde man ins Dressing immer Zucker machen, was ich auch nicht mag. Aber ich meine, bei Kindern ist ja wirklich nachgewiesen, Kinder müssen 14 bis 16 Mal eine Sache essen, probieren, bevor sie es mögen. Und ich glaube, auch in Gewürzen müssen wir uns rein essen. Weil wir am Anfang gar nicht wissen, worauf achte ich jetzt. Und dann schmecke ich es zum ersten Mal. Und ich kenne auch Gewürze. Es gibt ganz wenige, die ich nicht mag. Das ist Kümmel und Koriandergrün. Aber auch da stelle ich fest, man kann sich auch rein essen.
Ja gut, aber nicht, wenn es eine Allergie ist.
Klar,
dann auf
das
jeden
muss
Fall
man,
nicht.
Da muss man es lassen.
Frau Lackmann, vielen lieben Dank, dass Sie uns angerufen haben. Und danke, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben, auf dieses Thema Allergien, was ja wirklich wichtig zu bedenken ist in Restaurants und im Verkauf. Vielen lieben Dank.
Es gibt noch eine Frage von Klaus Schmidt. Der sagt, können denn Gewürze auch Neurodermitis zum Beispiel lindern, also sich positiv, nicht nur negativ wie die Allergie, sondern andersrum positiv auswirken. Welche würden Ihnen da einfallen?
Frau von Kramm, da sind wir wieder bei Ihnen.
Darüber gibt es keine Studien. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eher eine Neurodermitis reizen würde, gerade jetzt scharfe Gewürze, weil da ist ja einfach auf kühlende Sachen geachtet. Ich mache eben gerade einen YouTube-Beitrag über wärmende Gewürze, weil jetzt müssen wir ja alle Energie sparen. Da habe ich mir überlegt, man kann ja auch durchs Essen so ein bisschen seine eigene Durchblutung anregen, dass es einem einfach wärmer wird. Und da gibt es tatsächlich Studien, zum Beispiel zu Zimt oder auch zu Chili. Und das merken wir selber, es wird uns warm. Und das ist natürlich bei Neurodermitis überhaupt nicht gut. Also das Wärme und Schwitzen, das verstärkt ja die Symptome.
Aber das sind schon auch Dinge, die wissenschaftlich erwiesen sind, sage ich mal. Oder in welchem Bereich bewegen wir uns da? Sind das Erfahrungswerte? Gibt es dazu Studien, was jetzt auch wirklich ein Gewürz im Körper macht?
Also es gibt Studien, natürlich nicht viele. Also dieses über Chili und Zimt gibt es wirklich. Da gibt es eine Validationsstudie, heißt das. Ansonsten gibt es natürlich diese traditionelle chinesische Medizin. Das ist eine Erfahrungsheilkunde, kann man sich drüber streiten. Natürlich gibt es immer nur Studien, wenn jemand die finanziert. Und deswegen sind die im Gewürzbereich noch etwas mager. Aber so ein paar Dinge wissen wir schon und ein paar Dinge sind erforscht worden. Und das gehört tatsächlich diese wärmende Wirkung von Zimt von Chili. Das sind dann eben Inhaltsstoffe wie Capsaicin oder bei Pfeffer ist es Piperidin. Und die regen wirklich die Durchblutung an und das macht uns warm.
Ich habe jetzt noch mal eine Frage zum Thema Allergie. Frau Soldira, wenn ich mir jetzt so eine Packung Mandeln vorstelle, da steht ja dann auch immer drauf, Achtung, kann Spuren von Nüssen oder Schalenfrüchten oder so enthalten. Also dass einfach Allergikerinnen wissen, wenn ich das esse, kann es mir eventuell nicht gut gehen. Jetzt habe ich hier zum Beispiel Nelken oder andere Gewürze drauf. Da finde ich solche Warnhinweise nicht, dass es letztlich Allergien auslösen könnte. Dieses Thema Allergien im Gewürzbereich, gibt es da irgendwelche Diskussionen im Bereich der Fachbranche, wie man darauf reagieren kann?
Habe ich jetzt so nicht so direkt auf der Uhr, aber natürlich eigentlich sollte in dem Gewürzglas oder in dem Kunststoffdöschen, was Sie da jetzt haben, nur das drin sein, was vorne drauf steht, also auch nur das Bohnenkraut.
Aber ich meine, dass ein Gewürz selbst auch
genau, aber natürlich, also da müssen wir ja eigentlich auf alles jetzt draufschreiben. Das würde ja jedes Lebensmittel betreffen. Also man sollte ja vielleicht wissen, was man für eine Allergie hat oder zumindest dann erforschen, wenn ich dieses Gewürz benutze und plötzlich eine allergische Reaktion sich einstellt. Woran liegt denn das und so herausfinden. Also wir können jetzt nicht auf jedes Produkt, das würden wir jetzt in anderen Lebensmittelbereichen auch, glaube ich, nicht tun, aber draufschreiben, kann Allergien auslösen. Dann müsste man das ja grundsätzlich überall erstmal draufstehen. Also von daher, bei einem Gewürz ist ja klassisch nur das eine Gewürz erstmal drin. Bei einer Gewürzmischung, glaube ich, ist schon sehr wichtig, drauf zu schreiben, was alles drin ist, weil es eben tatsächlich hier bei Zimt oder ähnlichen oder bei Curry-Mischungen bestimmt Leute gibt, die darauf reagieren, in besonderem Maße. Ja.
Ein Hörer sagt, er macht sich seine Gewürzmischungen selber. Er guckt dann schon mal, wenn er da ein Masala im Regal sieht, was da so alles drin ist. Mhm. Und dann macht das aber selber. Er hat sogar einen Sichuan-Pfefferbaum im Garten. Wow. Der kann er das selber mahlen oder mörsern. Und er kauft sich dafür oder hat sich gekauft eine ganz einfache Kaffeemühle aus dem Discounter. Er sagt, die gibt es teilweise schon für 10 Euro. Und dann kann man das immer wieder zusammenmischen. Und vor allen Dingen, man kann es frisch mahlen und hat natürlich da viel mehr Möglichkeiten als bei gekauften Mischungen.
Mhm. Okay, auch ein guter Hinweis. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung. Frau Mohr, guten Morgen.
Ja, guten Morgen zusammen.
Ja, was möchten Sie zur Sendung beitragen?
Ja, Sie hatten einen Hörer in der Leitung vorhin. Das war jetzt schon ein bisschen im Hintenrein, aber da hatte ich jetzt noch was zu sagen. Und zwar meinte er so, ja, die Leute haben immer zu viel Gewürze in ihrem Regal und benutzen die auch nicht, ne? Und jetzt muss ich dazu sagen, also ich habe bestimmt über 50 Gewürze, mit denen ich aber auch koche, weil ich einfach vielseitig koche. Also jetzt das Mediterrane, wo ich ursprünglich auch herkomme, das ist sowieso in meinem Repertoire, sage ich mal. Aber ich bin immer offen für Neues. Also ich habe auch von meinem Sohn zum Beispiel dieses Otto Lengi Kochbuch bekommen, wo ich dann neue Gewürze entdeckt habe oder Curries oder indisch, asiatisch. Und dann natürlich auch diese afrikanische Küche, wo ich mir dann auch selber die Gewürze zusammenbaue. Und also ich würde sagen, es gibt noch Leute, die wirklich viele Gewürze haben, die dann aber auch benutzen, so wie ich zum Beispiel. Mhm.
Frau Kratz, ja. Wie viele haben Sie als Spitzenköchin? Also was würden Sie sagen, auf was für ein Repertoire können Sie zurückgreifen?
Also ich glaube, zu Hause privat sind es dann auch schon an die 30 Stück. Und es ging sich, glaube ich, auch eben nicht darum, zu viele im Sinne von wirklich die man braucht. Also man kann, wie Sie, dann auch für alles eine Verwendung finden. Ich fand es dann halt nur schade um diese Gewürze, die dann vielleicht eher so ein bisschen, wie dieses gehabte Tomate-Mozzarella-Gewürz, was dann aus, weiß ich nicht, 4, 5 Zutaten besteht, die man eigentlich dann noch locker ersetzen könnte oder einfach, wie gesagt, die Achtsamkeit auf ein schönes Produkt, darum ging es mir dann eher. Natürlich finde ich.
Ja, aber jetzt muss ich einen Einwand bringen. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Köchinnen, die ein fertiges Mozzarella-Tomaten-Gewürz.
Nee, wir haben das schon verstanden.
Ja, das haben wir verstanden. Das wäre dann also für mich gar nicht. Also das würden Sie bei mir jetzt auch nicht finden.
Sie setzen aber trotzdem auf Vielfalt, einfach um viel auszuprobieren. Ne? So haben wir das ja richtig verstanden.
Aber ich würde mal sagen, also ich nehme mir dann schon mein Oregano und Basilikum, was ich mir getrocknet habe und eingefroren habe oder so. Und mach mir diese Gewürzmischung auch selber.
Ja. Frau Mohr, das würde ich gerne ergänzen. Würde ich gerne ergänzen durch eine Anmerkung einer Hörerin aus Hamburg. Frau Berlach sagt, es ist auch eine geschickte Vermarktung mit den Gewürzmischungen. Mhm. Ja. Da wird schnell mal was zusammen gemischt und dann schön verpackt, etikettiert. Mhm. Die Preisspannen sind hoch dabei. Und sie sagt, dann hat man in Hamburg den Eindruck, diese Gewürzmischung kommt direkt aus der Speicherstadt und in Wirklichkeit steckt dann ein großer Lebensmittelkonzern dahinter. Also
ja, jetzt muss ich noch was Witziges dazu sagen wegen Gewürzmischung. Ich habe meinem Sohn und meiner Schwiegertochter auch in Berlin, die zwei kleine Kinder haben, eine Gewürzmischung geschenkt, aber aus dem einfachen Grund, weil sie jetzt babymäßig kochen müssen, damit die drei und der Einjährige mitessen können und damit die mal noch ein bisschen Chili oder mal irgendwas Scharfes sich in die Spaghetti-Soße machen können.
Ja, das ist eine super Idee. Das ist eine gute Idee, weil das kann ich selber sagen, ja, als Mutter, man leidet doch, wenn man auf einmal Kinder am Küchentisch sitzt.
Ich habe jetzt auch meinen Kindern schon so eine Knoblauchpaste selbst gemacht und Chiliöl angelegt, damit sie einfach dann sich
okay,
auf ihr essen.
Sehr gut.
Ja, also,
vielen lieben Dank. Ja. Danke für Ihre Anregung. Da können wir bestimmt die ein oder andere noch mitnehmen. Vielen lieben Dank, dass Sie angerufen haben.
Zum Weihnachtsfest gab es im letzten Jahr ein Gericht, wo Safran benötigt wurde. Jetzt ist wieder Weihnachten. Kann man das Safran vom letzten Jahr noch benutzen? Es ist ja nicht ganz billig. Oder sollte man es lieber wegtun?
Frau Soldiere? Auf jeden Fall noch benutzen. Also im Zweifel auch mal den Geschmackstest machen und schmecken. Und man kann ja vielleicht tatsächlich auch überlegen, benutze ich vielleicht ein bisschen mehr, um das, das ätherische Öl ist vielleicht nicht mehr ganz so vorhanden wie im letzten Jahr, aber nach einem Jahr, finde ich, ist der Safran noch super einsetzbar.
Aber ich finde, da trübt einen ja manchmal auch so, ne? Weil ich habe hier zum Beispiel gestern aus meinem Gewürzregal so eine Petersilie, die ist schon ziemlich fair. Blichen, sage ich mal. Ich
würde sagen, da sieht man schon die Farbe.
Stimmt genau, nicht mehr. Da stimmt die Farbe nicht mehr, aber sie ist noch haltbar bis 23. Aber jetzt, wo ich das so sehe und dran rieche, denke ich schon direkt, nee, würde ich nicht mehr benutzen. Also ich finde, Frau von Kramm, da täuscht dann ja vielleicht manchmal auch so ein bisschen der Eindruck, oder? Wenn man denkt, irgendwas ist nicht mehr gut, dann ist es vielleicht auch in der Wahrnehmung
ja,
nicht mehr gut.
Ja, also das muss ich sagen, nicht immer aufs Datum gucken, sondern sich auch mal ein bisschen auf seine Augen, auf seine Nase und auf seine Zunge verlassen. Ja, genau. Also einfach probieren, riechen, reiben. Und dann eben mit dem Safran. Ich glaube, wir benutzen meistens zu wenig Safran und deswegen kennen wir uns auch nicht so gut aus, weil es so sauteuer ist.
Okay. Dann ja gut, das ist natürlich auch ein Argument dagegen, wenn man, wenn man da wirklich viel Geld für bezahlen muss.
Eine Hörerin, manchmal bekommt man ja was geschenkt, aus dem Urlaub mitgebracht. So ging es einer Hörerin, sie hat ein Glas bekommen mit in Salz eingelegte kleine Zitronen. Und sie
toll.
Toll, aber was machen Sie, macht sie damit? Sie wusste es, sie weiß es nicht. Ist deshalb das Ihr Tipp?
Geht das denn durch als Gewürzfrau von Kramm?
Ja, so wie Kapern, würde ich sagen. Ah. Also das kann man an Salaten. Ich würde das auch so, wenn man so eine Thunfisch, so wie Tello Tonato oder man macht einen Hummus, da würde ich das hacken und reintun. Das ist fantastisch.
Frau Kratz, Sie auch?
Ja, wir hatten jetzt vor kurzem ein Gericht auf der Karte mit einer im zweiten Restaurant eine geschmorte Hähnchentagine mit Salz, Zitronen und Oliven. Ja. Mhm. Wirklich klein geschnitten, natürlich dann noch so klein, dass es dann nicht zu salzig, zu säurelastig wird. Also wirklich wunderbar, bin ich ein großer Fan von.
Und da würden Sie auch sagen, ist es ein Gewürz dann in dem Moment, wenn man es so einsetzt?
Ja, okay, würde ich sagen.
Eine Hörerin aus Koblenz hat noch einen Tipp zu Seminaren. Sie sagt, sie hat ein gutes Gewürzkontor in der Stadt und da kann man auch mal fragen, wo gibt es Seminare oder wer macht Seminare?
Frau Söldiere? Finde ich eine super Idee, also vor allem für Leute, die sich einfach auch mit Geschmack gern beschäftigen und sich vielleicht auch ein bisschen weiterbilden wollen. Also finde ich eine super Idee, sich mal geschmacklich mit Gewürzen zu beschäftigen. Wie kann man die besser zusammensetzen? Was kann sich gegenseitig vielleicht besonders noch befeuern, essen? Also finde ich eine super Idee.
Frau Kratz, gibt es da was Sie selber vielleicht mal entdeckt haben, wo Sie gesagt haben, da haben zwei Gewürze wirklich eine Geschmacksexplosion gemacht, damit hätten Sie selbst gar nicht gerechnet?
Ich glaube, da gibt es viele Sachen, die einen immer wieder überraschen. So, das ist natürlich dann dieses große Spektrum der Vielfalt und also jetzt an Kombinationen gibt es natürlich immer viel.
Mal so ein Beispiel, Minze mit, ich weiß es nicht, Zahnbitter raspeln, sowas fällt mir jetzt ein. Das ist wahrscheinlich schon zu konventionell für ihn.
Genau. Ja, was sind denn so die bevorzugten Kombinationen? Also Salz, Pfeffer, Paprika passt ja fast immer.
Frau von Kramm, was nehmen Sie gern?
Ja, also erstmal liebe ich tatsächlich Paprika und das besorge ich mir wirklich immer aus Südungarn oder Rumänien, lasse ich mir mitbringen, weil das schmeckt unvergleichlich frischer. Dann denke ich Ras El Hanout, klar. Kräuter der Provence ist zum Beispiel auch eine Gewürzmischung, finde ich für manche Sachen. Wenn ich nicht in den Garten komme, nehme ich das halt. Ich finde natürlich, Masala ist schon auch toll, ja. Aber letzten Endes, sehr lieben tue ich Kreuzkümmel. Mhm. Und der haut halt immer rein, das ist einfach. Und das muss ich noch zu den Seminaren sagen. Ich finde es eben, da nimmt man sich mal Zeit dafür. Sonst ist es so, dass es schnell, schnell gehen muss. Und dann greift man zu den Dingen, die man eh schon kennt und die man mag.
Frau Kratz, wie experimentieren Sie? Also Sie besuchen ja wahrscheinlich keine Seminare mehr, oder doch? Also ist das alles selbst erlernt? Oder ist das so das, was Sie auch in der Kochausbildung gemacht haben? Wie bilden Sie sich da auch weiter?
Also das ist ein bisschen von allem. Also natürlich setzt man sich dann auf Messen auch in die Vorträge. Da gibt es ja dann wirklich so Food Hunter, die danach auch sind, neue Kombinationen, neue Gewürze und auch neue Kräuter zu finden. Man experimentiert selber viel, geht auch selber mal raus. Natürlich ist dieses oder muss das erlernt werden, was man dann draußen findet. Finde ich aber trotzdem schön, egal jetzt ob Schafsgarbe, wilder Kerbel oder dann, weiß ich nicht, auch Flechte hat so einen leicht pfeffrigen Geschmack. Da muss man sich aber dann natürlich auch sehr, sehr sicher sein. Und auch, wenn man weiter fernöstlich geht, mittlerweile so oxidierter Knoblauch, fermentierte Persiche, Limone, das gibt, sind alles eigentlich Sachen, die man kennt, aber mit einem komplett anderen Geschmack. Und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön einzusetzen oder sich da so ein bisschen ranzutasten, zu experimentieren. Wusste auch vor kurzem nicht, dass Sternanis in Kombination mit Milchprodukten, also Milch oder Sahne, so aggressiv ist, dass es ausflockt. Das sind dann auch so Sachen, da denkt man vielleicht im ersten Moment nicht dran und muss dann auch mal so ein bisschen auf die Nase fallen und seine Erfahrung machen.
Mhm. Ja. Wenn man Gewürze selber macht, dann oder Mischungen selber macht, dann ist auch ein guter Tipp zur Aufbewahrung, sie zu vakuumieren.
Ja, mache ich auch.
Wie geht das, Frau von Kranz?
Ja, braucht man entweder so, ich habe das in der Küche, so ein Vakuumierding. Und da tut man sie in eine Tüte und dann wird praktisch ein Unterdruck entsteht. Das zieht sich zusammen, macht so ein schlurfendes Geräusch und dann wird's, und dann schweißt es das zu. Und dann kann ich so einfach im Vorratsschrank
aufbewahren. Das sind dann die frischen, die dann vakuumisiert werden? Oder
ja,
die
also gerade gemahlen. Also wenn ich jetzt, ich war eben in Sri Lanka oder ich war in Pakistan und habe da Gewürze mitgenommen. Und die habe ich natürlich losgekauft in größeren Mengen und die vakuumiere ich dann in kleineren Portionen, damit ich das nicht alles immer im Schraubglas habe.
Ja. Okay. Noch eine ganz andere letzte Frage. Was macht eine gute Gewürzmühle aus?
Ah, Frau Kratz.
Also wir benutzen hauptsächlich den Mörser. Ich denke, eine gute...
Ja, oder eine Pfeffermühle frisch am Tisch. Frisch gemahlener Pfeffer am Tisch, ja?
Immer. Frau von Kramm, was sagen Sie?
Also das ist eine Wissenschaft für sich. Und ich habe eben einen Freund, der sowas herstellt und damit handelt. Und der hat mir so eine kleine Gewürzmühle, die eben das irgendwie nicht presst, sondern wirklich mahlt. Und das zieht sich so rein und ich kann auch die, wie fein ich es haben will, einstellen. Und die finde ich schon toll. Also das macht schon Arbeit und strengt an. Kaffeemühle wurde eben gesagt, das geht schnell. Es ist vielleicht nicht ganz so schonend. Bei größeren Mengen ist das wahrscheinlich auch eine Option. Okay. Und Muskatnuss, also es gibt keine gute Muskatmühle. Also die muss ich reiben.
Okay. Vielleicht auch nochmal das ein oder andere, jetzt die Reibe vielleicht nicht, aber die anderen Sachen vielleicht ja noch für Weihnachten dabei.
Genau.
Ganz vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung und Impulse. Danke an alle Gäste und auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Mitdiskutieren und auch an Sie, Herr Meinert. Denn das war der Marktplatz für heute. Nächste Woche gibt es wieder einen Marktplatz. Da geht es um alle Fragen rund um Minijobs und Midijobs. Moderieren wird dann Armin Himmelrath. Und hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Umwelt und Verbraucher und Gregor Lischka. Und da geht es um die Frage, wie sich bei Windrädern Klimaschutz und Naturschutz vereinbaren lassen. Dazu gibt es ein Interview mit dem NABU. Ich bin Britta Mersch und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.